HR Info. Bilanz.
Mit Viktor Goitka. Es war mal wieder Chaos diese Woche. Chaos auf den bundesweiten Bahnstrecken. Der Streik am Montag hat den ganzen Fernverkehr lahmgelegt. Viele Bahnfahrer verärgert.
Ich würde gerne nach Zürich und mein Zug um 12 Uhr ist ausgefallen. Und jetzt bin ich mit zwei Regionalbahnen seit 12 Uhr unterwegs und versuche jetzt von hier aus weiterzukommen.
Ja, ich muss heute eigentlich nach Berlin fahren. Dort arbeite ich und ich pendle halt immer. Deswegen ist es für mich jetzt ein bisschen schwierig.
Die Informationspolitik im Moment ist nicht so prickelnd. Ja. Man steht hier rum, keine Infos und nichts. Das ist ein bisschen schade. Ja.
Aber auch ohne Streik hakt es bei der Bahn. Ob Zapfhahn, Reservierungsanzeige oder kaputte Türen, irgendein Problem gibt es immer. Und dann hat vor kurzem auch noch Bahnchef Lutz einen Brandbrief an seine Manager geschrieben. Auch wirtschaftlich sei der Konzern gerade so mit einem blauen Auge davongekommen. Über all diese Themen wollen wir sprechen in dieser Sendung HR Info Bilanz. Die Bahn aus dem Takt. Wie kann der Konzern wieder aufs Gleis kommen? Mein Name ist Viktor Goitka. Man könnte sagen, die Bahn hat ein U-Problem. Überfüllt, unpünktlich, unfreundlich. Doch im Staatskonzern gibt es noch viel mehr Baustellen. Wir haben unseren Reporter Philipp Münscher um eine Übersicht gebeten. Einen akustischen Baustellenplan.
Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen.
Die Jungs von der A-Cappella-Gruppe The Wise Guys sind nicht die einzigen, die sich lustig machen über die Bahn. Vielen Kunden dagegen ist der Spaß vergangen.
Es ist immer überbucht.
Sehr, sehr voll. Sehr, sehr, sehr voll. Also für ältere Leute gar keinen Platz mehr.
Ich finde es insgesamt zu teuer dafür, dass es so viel Verspätungen gibt.
Das regt halt ziemlich auf.
Die Unpünktlichkeit ist eines der größten Mankos bei der Bahn und natürlich auch dem Chef ein Dorn im Auge. Weniger als 76% der Züge kommen nach Fahrplan an. Damit sei klar, so Richard Lutz, dass die Bahn 2018 nicht die Werte aus dem Vorjahr erreichen wird und schon gar nicht das, was man sich eigentlich vorgenommen hatte, nämlich 82%.
In Sachen Pünktlichkeit sage ich ohne Umschweife, da sind wir mit unserer Leistung für unsere Kunden nicht zufrieden.
Die verspäteten Züge sorgen für viel Frust bei den Kunden, sagt auch Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann.
Das ist nicht ganz so fatal, wenn Sie in eine Großstadt kommen und die Anschlussstraßenbahn alle 5 oder alle 10 Minuten fährt. Das größere Problem sind die verpassten Anschlüsse dadurch, weil sich dann die Reise um 1 oder 2 Stunden verlängert.
Aber trotzdem ist die Bahn beliebt wie nie. Immer mehr Menschen nutzen die Züge. Die Preisschlacht mit den Fernbusanbietern sorgt für günstige Bahntickets und damit auch für volle Züge. Eigentlich ja positiv, aber wenn mehr Leute in den Gängen stehen als sitzen, wird es problematisch, sagt Bahnexperte Carsten Jens.
Außerdem fehlen einfach Züge. 270 ICEs hat die Deutsche Bahn, so Pi mal Daumen. Das ist viel zu wenig für diesen Ansturm und das liegt einfach daran, dass man in den letzten 20 Jahren zu wenige bestellt hat.
Außerdem sorgen die Billigtickets dafür, dass trotz vieler Kunden nicht genug Geld reinkommt. Die Folge ist ein ständig wachsender Schuldenberg. Der bereitet Bahnchef Lutz die größten Kopfschmerzen.
Einiges muss besser werden, manches auch anders. Wir arbeiten daher intensiv an neuen Antworten, um unsere Strategie weiterzuentwickeln.
Die Verschuldung des Unternehmens steigt permanent. Zur Halbjahresbilanz lag die Nettoverschuldung schon bei 19,7 Milliarden Euro. Tendenz weiter steigend. Lutz schreibt in seinem Brandbrief, man sei in der Halbjahrespressekonferenz noch mit einem blauen Auge davongekommen. Die Situation habe sich in den letzten 3 Monaten aber weiter verschlechtert. Da gäbe es nichts zu beschönigen. Also wird jetzt auf die Kostenbremse gedrückt. Sicher ist aber, auch in nächster Zeit wird es für die Kunden der Bahn noch genug zu meckern geben.
Heute ist ja wieder eine halbe Stunde Verspätung. Eine Teilnehmerin von uns gestern über eine Stunde Verspätung.
Im IC ging die Tür nicht auf und es war schwierig, die Fahrräder reinzubekommen.
Ich bin letztens nach Berlin geflogen, weil es mit Bahncard 25 irgendwie 60 Euro teurer war. Und das finde ich unmöglich.
Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Der Bericht von Philipp Münscher. Und wir wollen noch einmal genauer auf die Ursachen schauen für all diese Probleme. Dazu habe ich vor der Sendung mit dem Trierer Mobilitätsforscher und Bahnexperten Heiner Monheim gesprochen. Klar, Thema Nummer 1, die Unpünktlichkeit. Nun hat die Bahn extra ein Team drauf angesetzt und investiert. Das Ergebnis ist aber, die Züge sind noch unpünktlicher. Das Ziel von 82% pünktlich, das wird man verfehlen. Herr Monheim, warum?
Na, das hat eine Vielfalt von sehr unterschiedlichen Gründen. Also wir fangen mal an mit den Kapazitätsproblemen in der Infrastruktur. Seit der Ära Medorn ist ja doch ein Großteil der Kapazität mutwillig reduziert worden, weil sehr viele Weichen und Überholgleise rausgerissen wurden oder stillgelegt wurden. Mit dem Ergebnis, dass eben in vielen Bereichen die Streckenkapazität zu gering ist, dass der schnelle Zug viele, viele Kilometer hinter dem langsamen Zug hinterher bummeln muss, weil er ihn nicht überholen kann.
Jetzt reden viele über den sogenannten Deutschlandtakt. Da sollen alle Züge zum Beispiel immer um kurz vor halb in den großen Städten ankommen, dann umsteigen, dann kurz nach halb fahren alle Züge wieder raus. Würde uns dieses System, der Deutschlandtakt, würde uns das mehr Pünktlichkeit bringen?
Also der Deutschlandtakt ist zunächst mal ein sehr gutes System, erfordert allerdings, bevor er dann wirklich realisiert werden kann, eine ganze Menge infrastruktureller Maßnahmen, weil insbesondere die größeren Knoten ausgebaut werden müssen. Da müsste man die Investitionen völlig anders verteilen. Wir haben dummerweise sehr viel in wenige Großprojekte der Hochgeschwindigkeit investiert und haben den Ausbau der Knoten sträflich vernachlässigt. Im Gegenteil, wir machen beispielsweise bei Stuttgart 21 einen Rückbau der Kapazität, weil wenn das Ding mal in Betrieb geht, hat es weniger Kapazität als früher der alte Kopfbahnhof in Stuttgart.
Würde denn so ein Deutschlandtakt funktionieren, wenn alle Züge gleichzeitig ankommen würden, dann bräuchten wir ja unglaublich viele Gleise in den Bahnhöfen.
Also wir brauchen mehr Gleise, unglaublich viele in dem Sinne 10-mal mehr oder sowas nicht. Aber man muss eben für das System jeden einzelnen Knoten genauer berechnen, was kommt da alles an und wie viele Bahnsteigkanten brauchen wir dafür. Man fängt dann eben in der Regel an, wie in Köln beispielsweise am Knoten, am Bahnsteig gleichzeitig zwei Züge abzufertigen, also der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Da gibt es Tricks, mit denen man die Kapazität eben sehr intensiv nutzen kann. Und am Ende geht das alles natürlich nur mit einer digitalen Steuerung, wo Sie also sicherstellen, dass die Züge genau so schnell fahren, wie es nötig ist, um zur gleichen Zeit im Knoten anzukommen. Also Sie brauchen im Prinzip ein intelligent gesteuertes Gesamtsystem und leider ist die deutsche Bahnpolitik von diesen Ideen die letzten 30 Jahre nicht nennenswert beeinflusst worden. Und auch in der Verknüpfung ist das eben ein sehr überzeugendes, aber auch sehr ehrgeiziges und sehr abhängig von Infrastrukturmaßnahmen seiendes Konzept.
Schauen wir nochmal auf andere Probleme. Wir alle haben es in diesem Sommer gemerkt, die Züge sind rappelvoll, die Leute stehen in den Gängen. Würde es was bringen, was wir in anderen Ländern aus Russland, aus Frankreich schon kennen, verpflichtende Reservierungen einzuführen?
Das wird sehr oft vermutet, dass das richtig wäre, aber es geht ja im Wesentlichen um die Konkurrenz zum Autoverkehr. Stellen Sie sich vor, Sie dürfen in Ihr Auto erst einsteigen, wenn Sie sich 3 Tage vorher angemeldet haben. Also der Konkurrenz ist das Auto. Und wir müssen ähnlich attraktiv werden wie der Autoverkehr und dazu gehört natürlich auch Spontanität. Also mir fällt jetzt gerade ein, dass ich reisen muss. Meine Sitzung hat eine halbe Stunde länger gedauert. Also alles, was mit Zugbindung und Reservierungspflicht zu tun hat, ist eigentlich nichts für wirklich attraktive Schienensysteme.
Das heißt, die Konsequenz wäre dann mehr Züge?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist doch Verkehrswende nur möglich, wenn wir deutlich mehr über die Schiene laufen lassen. Und das bedeutet, dass natürlich viel mehr Züge ins Netz müssen.
Jetzt haben Recherchen des ARD-Magazins Kontraste herausgefunden, nur 20% der ICEs fahren ohne Fehler. Also es ist im Prinzip immer irgendwas. Toilette kaputt, Zapfahren im Bordbistro geht nicht. Das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, so ein Zapfhahn zu reparieren.
Nein, ist es nicht, aber wenn kein Personal da ist, wenn der Zug nachts irgendwo abgestellt wird und Sie haben das Bahnbetriebswerk geschlossen, das Ausbesserungswerk, da sind wir wieder bei Herrn Medorn und seiner Rationalisierungswut. Also ganz viel von dem, was nötig ist, um den Betrieb wirklich gut laufen zu lassen, ist einfach kaputt gespart worden. Das fängt schon an mit dem Wagenmeister, also jemand, der im Zug mitfährt, um während der Fahrt Dinge regeln zu können. Das geht dann eben weiter zu den vielen Punkten, wo die Züge am Ende abgestellt werden und wo die nicht nur rumstehen sollen, sondern wo während die rumstehen über Nacht, wo natürlich an den Zügen gearbeitet werden muss. So, also in dem Bereich haben wir gnadenlos gespart und zahlen jetzt einen hohen Preis dafür.
Heiner Monheim, Mobilitätsexperte in Trier, Dankeschön.
HR Info. Bilanz.
Die Politik, so scheint es, hat die Probleme erkannt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will was ändern. Oder, um es mit den Worten des Ministers zu sagen, die Bahn müsse ein Wow-Erlebnis schaffen statt Oh No. Alex Krämer aus unserem Hauptstadtstudio hat sich den Fahrplan des Ministers angesehen.
Da, wo es sich heute schon richtig knollt, soll etwas passieren. Am wichtigsten auf der Liste des Bundesverkehrsministers ist der Ausbau der großen deutschen Bahnknoten. Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim und München. Die sind überlastet. Jeder Bahnkunde merkt das, sagt Andreas Scheuer.
Diese Knoten sind für einen großen Teil der Verspätungen verantwortlich, über die wir uns alle regelmäßig ärgern. Indem wir die Knoten auflösen, schaffen wir Raum und Kapazitäten für den Fern- und den Güterverkehr. Aber auch eben im Zusammenhang des Gesamtsystems Schiene für einen attraktiven Regionalverkehr.
Es geht dabei um den sogenannten Deutschlandtakt, ein Musterfahrplan für das Jahr 2030. Vorgesehen sind, nach dem Vorbild der Schweiz, häufigere, schnellere Verbindungen und vor allem bessere Anschlüsse. Um diesen Fahrplan auch wirklich fahren zu können, muss das Netz ausgebaut werden. Die Knoten sind da ein dicker Brocken. Für den wichtigsten, den Frankfurter Hauptbahnhof, steht sogar ein neuer Fernbahntunnel in den Plänen. Jenseits der Knotenpunkte sollen einzelne Strecken ausgebaut werden. Keine Verbindungen zwischen den großen Metropolen, keine Hochgeschwindigkeitslinien. Es geht, so der Verkehrsminister, darum, ICE-Halte mit ihrem weiteren Umfeld besser zu verknüpfen.
Durch die kluge Anbindungen wollen wir erreichen, dass dieser Fahrzeitgewinn auch den anliegenden Regionen zugutekommt und nicht nur den Einwohnern der Städte, an denen der ICE unmittelbar hält.
Ein Beispiel wäre hier die Strecke Berlin-Stralsund, die für Tempo 160 ausgebaut werden soll, oder eine schnellere Verbindung zwischen Stuttgart und Nürnberg, damit die Stuttgarter dort den superschnellen ICE Richtung Berlin erwischen können. Andere Strecken werden für den Güterverkehr ausgebaut. Für den soll im Übrigen mit vielen kleinen Maßnahmen das Netz so ertüchtigt werden, dass 760 Meter lange Güterzüge fahren können. Hier geht es zum Beispiel um Überholgleise. Erst überlegen, welchen Fahrplan man will, dann die Strecken dafür ausbauen. Sinnvoll, was der Verkehrsminister da macht, sagt Dirk Fege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, eines Bündnisses von Fahrgast- und Umweltverbänden sowie Eisenbahnunternehmen.
Das ist ein Fortschritt. Man hat ein inhaltlich definiertes Ziel, einen Fahrplan, was für ein Angebot man im Jahr 2030 haben möchte und orientiert sich jetzt daran, was brauchen wir dafür für Infrastruktur.
Die Schwachstelle liegt für Fege nicht bei den Plänen, sondern bei deren Finanzierung. Im Verkehrsetat sei von den ambitionierten Vorhaben bisher leider nur sehr wenig zu finden.
Also wir sind skeptisch, was die Realisierung anbelangt, weil der Haushalt eben eine ganz, ganz andere Sprache bislang spricht. Da haben wir ein riesen Delta zwischen Anspruch und Wirklichkeit, und dass das alles durchfinanziert ist, wie die Minister Dobrindt und heute Scheuer, wie die das gesagt haben, dass es durchfinanziert ist, das sehen wir mitnichten.
Und ohne Geld baut es sich schlecht. Nach dem Verkehrswegeplan müsste Andreas Scheuer also auch noch ran an den Haushaltsplan.
Alex Krämer berichtete. Wir haben es im Beitrag gehört, Investitionen müssten sein. Der Bahnkonzern aber ist massiv verschuldet. Eine Zwickmühle, über die ich vor der Sendung gesprochen habe mit dem Bahnexperten Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Bahnchef Lutz hat vor kurzem einen Brandbrief geschrieben, das Betriebsergebnis deutlich unter Vorjahr. Herr Böttger, jetzt müssen Sie mal erklären. Wir haben es alle erlebt in diesem Jahr. Die Züge sind knallvoll, voller denn je. Trotzdem bringt das offenbar nicht die erhofften Gewinne. Wie passt das zusammen?
Ja, also man muss das immer einordnen insofern, dass der Fernverkehr ja nur etwa 10% des Konzernumsatzes ausmacht. Also es ist zwar der Teil der Bahn, den wir als Konsumenten am meisten sehen, aber es ist wirtschaftlich eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt in dem Konzern. Und der Grund, warum es der Bahn so schlecht geht, liegt gar nicht primär am Fernverkehr. Der steht wirtschaftlich vergleichsweise gut da, sondern es liegt eben insgesamt an der Aufstellung des Konzerns und an den anderen Sparten und daran, dass der Konzern insgesamt nicht hinreichend Gewinne macht.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt viele Sparten, die viel relevanter sind. Schauen wir mal rein im Güterverkehr. Da knatscht es ordentlich bei der Bahn in dieser Sparte. Da sagen manche Politiker, diese Sparte müsste man eigentlich schließen. Sollte die Bahn den Güterverkehr aufs Abstellgleis schieben?
Nein, also das ganz bestimmt nicht. Also der Güterverkehr hat in Deutschland etwa 16% Marktanteil, also der Schienengüterverkehr. Davon macht die Deutsche Bahn als immer noch größter Anbieter etwa die Hälfte aus. Und natürlich will niemand, dass dieser Verkehr auf die Straße wandert. Aber es ist eben auch ein Versagen des Managements und eben auch ein Versagen der politischen Steuerung, dass diese Sparte heute so in Schwierigkeiten steckt.
Was hat die Politik da falsch gemacht?
Naja, die Politik ist ja in einer Rolle immer Eigentümer. In einer anderen Rolle ist man Gesetzgeber und in einer dritten Rolle ist man eben auch Mittelgeber und schließt also Verträge mit der Bahn ab. Und in der Rolle als Eigentümer hat die Bahn sich in den letzten Jahren eigentlich insofern nicht gut dargestellt, weil es nicht gelungen ist, tatsächlich ein stabiles Management aufzubauen. Wir haben 2016 ja die große Krise gehabt. Da hat man das gesamte Management des Güterverkehrs ausgetauscht und alle Leute, die man damals neu geholt hat, sind schon wieder weg. Das ist eigentlich das Gegenteil von ruhigem Management, für das eben eigentlich auch der Aufsichtsrat verantwortlich ist.
Jetzt türmen sich inzwischen die Schulden der Bahn besorgniserregend hoch. Das Unternehmen muss auf der anderen Seite dringend investieren. Und jetzt kommt auch noch die Politik und sagt, es sollen auch noch viel mehr Leute mit der Bahn fahren und auch viel mehr Güter noch auf die Schiene verlagert werden. Wo soll das ganze Geld dafür herkommen?
Ja, also es ist völlig klar, dass die Bahn das dafür benötigte Geld nicht selber bereitstellen kann. Also das ist in dem Mittelkreislauf, so wie er bei der Bahnreform vereinbart wurde, auch nicht vorgesehen. Wie gesagt, die Bahn ist nach diesen Regeln verantwortlich für den Erhalt des Netzes und Neubaumaßnahmen sollte der Bund finanzieren. Der Bund hat jetzt die politische Zielrichtung sich gesetzt im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, dass man den Schienenverkehr verdoppeln will bis 2030.
Das heißt, er soll dann auch eine Finanzspritze jetzt geben, Ihrer Meinung nach?
Gut, also das macht er ja. Also wir haben eine regelmäßige Finanzierung für Neu- und Ausbauprojekten des Bundes. Das waren die letzten Jahre jeweils etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. So. Und der Bund sagt also, er will eine Verdopplung des Schienenverkehrs und hat ja eine Kommission dafür einberufen. Und die Schätzungen, wenn man das mal zusammenzählt, dann stehen also etwa 80 Milliarden Euro, die man investieren müsste bis 2030. So. Der Bund stellt aber dafür nach heutiger Haushaltslinie nur etwa 20 Milliarden zur Verfügung. Das Ziel, das sich die Bundesregierung gestellt hat, ist mit den jetzigen Mitteln nicht erreichbar.
Dann frage ich nochmal, soll der Bund jetzt mehr Geld geben, als er eigentlich plant?
Das ist dann natürlich eine politische Abwägungsentscheidung. Ich persönlich halte es ganz klar für richtig, dass man in der Tat alles tut, um mehr Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger umzuleiten. Und für mich ist das im Kern der öffentliche Verkehr. Ich kann auch nicht sehen, dass Elektromobilität oder so das in den nächsten 10, 15 Jahren wird leisten können.
Jetzt gibt es andere, jetzt gibt es andere, die sagen, nicht immer der Staat soll es machen, sondern die Bahn könnte zum Beispiel auch ihre Tochtergesellschaften, zum Beispiel die Tochtergesellschaft Arriva, die Regionalverkehr unter anderem in Großbritannien, Dänemark und Co. macht, abstoßen, verkaufen und dadurch ein hübsches Sümmchen einwerben.
Das ist richtig, da reden wir aber über andere Größenordnung. Ich hatte das eben schon mal erwähnt. Die Rede ist davon, dass man, wenn man diese beiden Sparten verkauft, etwa 12 bis 15 Milliarden Euro einnehmen könnte beim jetzigen Kapitalmarkt. Damit könnte man also die DB rekapitalisieren, man könnte die Schulden abbauen. Aber wir können das Geld nicht doppelt ausgeben. Und wenn wir also sagen, zur Finanzierung der Verkehrswende fehlen uns 60 Milliarden, dann ist dieses Geld weitgehend schon verplant. Also klingt immer etwas großspurig, wenn man sagt, die eine oder andere Milliarde ist dann vielleicht noch da, die man damit reinstecken kann. Aber es ist von der Größenordnung nicht das, was tatsächlich das Problem lösen wird.
Christian Böttker, Dankeschön. Es sieht also denkbar schlecht aus für die Bahn. Manche schauen angesichts dieser desaströsen Bilanz in die Schweiz zu unseren Nachbarn. Klar, die Preise im Bordbistro dort sind gesalzen, aber die Züge der Eidgenossen kommen pünktlich. Wirklich? Karl-Dietrich Meurer mit einem Realitätscheck.
Die schweizerischen Bundesbahnen SBB landen im europäischen Vergleich immer wieder auf dem Spitzenplatz. Hochgelobt zum einen der Taktfahrplan. Der wurde 1982 eingeführt unter dem Motto »Jede Stunde ein Zug in jede Richtung« und seitdem immer weiter verbessert. Anschlussverbindungen garantiert. Legendär ist auch die Pünktlichkeit der Schweizer Bahn. Sie setzt die europaweit strengsten Kriterien an. Pünktlich gilt in der Schweiz, wenn Reisende am Zielort mit weniger als 3 Minuten Verspätung ankommen. Zum Vergleich, die Deutsche Bahn wertet alles unter 6 Minuten als pünktlich. Den Fahrplan einzuhalten sei ein wichtiges Kulturgut bei den schweizerischen Bundesbahnen, meint stolz Linus Loser, der Leiter des Verkehrsmanagements des Personenverkehrs bei den SBB.
Ich glaube, bei uns ist schon in der DNA und im Eisenbahnerherz ist die Pünktlichkeit an oberster Stelle nebst der Sicherheit. Die Sicherheit kommt zuerst und dann die Pünktlichkeit. Das ist auch bei unseren Konzernzielen verankert.
91% der Reisenden sollen laut Unternehmensstatut der Schweizerischen Bundesbahnen ihr Ziel pünktlich erreichen. Im ersten halben Jahr 2018 wurde das auch erreicht, wenn auch knapp. Doch gerade in den letzten Monaten häuften sich die Verspätungen.
Der Eurocity wird circa 20 Minuten später abfahren.
Die Internetseite Pünktlichkeit.ch erfasst jeden einzelnen Zug und zeigt auf, insbesondere auf den sogenannten Paradestrecken der SBB, etwa Zürich-Bern, lief es zuletzt alles andere als präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Auf einigen Strecken war sogar etwa jeder zweite Zug unpünktlich. Das musste auch Rudolf Büchi einräumen. Der Leiter Infrastruktur bei den Schweizerischen Bundesbahnen sagte im Schweizer Fernsehen:
Einerseits in den Bauarbeiten, wenn gebaut wird am Gleis, dann müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren, das heißt eine sogenannte Langsamfahrstelle einrichten, und somit können wir die Reisezeit nicht mehr einhalten. Das zweite ist im technischen Unterhalt der Triebfahrzeuge, dass die Zuverlässigkeit wieder steigt. Und das dritte ist in einem präventiven Unterhalt der Anlagen, indem wir Sensoren einbauen und wir eigentlich, bevor die Anlage ausfällt, feststellen, dass etwas nicht mehr funktionieren wird.
Die Pünktlichkeit gewohnten Schweizer sind mächtig genervt von der neuen Unzuverlässigkeit der letzten Wochen und Monate. Auch Karin Blätter, die Präsidentin vom Verband Pro Bahn, zeigt wenig Verständnis.
Wir spüren, dass der totale Umbruch, die massiven Einsparungen und diese dauernden Umstrukturierungen, die sind sicher mitschuldig an dieser ganzen Situation, die jetzt da im Moment herrscht. Und deshalb ist unsere Forderung Marschhalt und Rückbesinnen wieder zu den Uraufgaben eines Bahnbetriebs.
Doch alles ist relativ. Im Fernverkehr erreichten in den letzten 4 Wochen 81% der Schweizer Züge pünktlich ihr Ziel, bei der 3-Minuten-Regel. In Deutschland, wo die 6-Minuten-Regel gilt, kamen im November gerade einmal 70% der Fernzüge ohne größere Verspätung ans Ziel.
Karl-Dietrich Meurer berichtete aus der Schweiz. Am Ende der Sendung wollen wir eine kleine Reise unternehmen in die Zukunft. Man könnte sagen, in die bahnbrechende Zukunft. Wir wollen uns anschauen, wie das Zugfahren in einigen Jahren aussehen könnte. Und dazu habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Die Bahn hat schon ganz konkrete Vorstellungen, einen Innovationszug gestartet. Da gibt es im Erdgeschoss eine Kaffeestation, Kinderspiellandschaften und Stehplätze. Herr Knie, wie finden Sie das?
Ja, das ist wunderbar. Das sollte allerdings nicht die Zukunft, sondern das sollte eigentlich die Gegenwart sein. Denn wir fahren ja jetzt alle schon Zug und da brauchen wir das nicht erst in der Zukunft, sondern das brauchen wir jetzt schon.
Schauen wir nochmal weiter in diesem Innovationszug. Laufen wir mal ins erste Obergeschoss. Da gibt es Büroplätze, verglaste und ein Fitnessstudio. Würden Sie sich da auf die Trainingsbank setzen?
Na, ob das Fitnessstudio jetzt gerade das Ding ist, was man braucht, das kann man ja nochmal diskutieren, aber dass wir Büroräume brauchen, was übrigens jetzt in anderen Bahnen schon längst gibt und was die Menschen, die länger Bahn fahren, auch immer noch tun, das ist eigentlich auch alles noch Gegenwart, über das wir uns jetzt gerade unterhalten.
Dann schauen wir doch mal in die tatsächliche Zukunft. Es gibt Ideen, dass man sagt, man muss kein Ticket mehr buchen für die Bahn. Umsonst fahre ich dann aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Erklären Sie mal, wie könnte das funktionieren?
Ja, auch da sind wir eigentlich immer noch in der Gegenwart, denn die Bahn hatte selber ein Angebot, das hieß Touch and Travel. Da konnte man einchecken mit einem Smartphone und auschecken mit einem Smartphone und brauchte also tatsächlich auch überhaupt kein Ticket. Das hat die Bahn vor 2 Jahren schon gleich wieder abgeschafft. Und dass die Bahn sogar noch Zangen mit sich führen muss, um Tickets abzuknipsen, das ist auch alles kein Ausweis der Zukunftsfähigkeit. Denn Zukunft heißt, dass wir zukünftig tatsächlich von A nach B reisen, ohne irgendwie einen Einzelfahrschein, ein Einzelticket zu kaufen, sondern wir checken tatsächlich morgens in die Reise ein, checken abends wieder aus und werden auf jeden Fall keine Einzelfahrscheine mehr erwerben müssen.
Was müsste denn die Bahn konkret tun, um zum Anbieter von A bis Z wirklich zu werden, dass ich eben nicht diese 5 Tickets buchen muss, die ich jetzt buchen muss, um von meiner Haustür tatsächlich zu meinem Job zu kommen oder zum Termin in einer anderen Stadt?
Ja, sie müsste dann eben dieses Verständnis erstmal entwickeln, dass sie eben ein Mobilitätsdienstler ist und keine Eisenbahn. Und das heißt, sie müsste genauso viel Geld und auch vor allen Dingen Know-how in die zukünftigen Dienstleistungen entwickeln wie Zugfahren. Das heißt, sie müsste genauso gut Autovermieter, Fahrradvermieter, sie müsste genau das mit genauso viel Engagement betreiben, wie sie Züge fährt. Und zurzeit ist eben die Bahn dann doch immer noch am Ende des Tages eine Eisenbahn.
Jetzt hat die Bahn ja schon Leihräder zum Beispiel, auch Leihwagen. Könnte man doch sagen, macht sie doch schon heute.
Sie müsste das tatsächlich konsequent ausbauen und sie müsste zum Beispiel den Menschen tatsächlich sagen, wenn du ein Leihrad nimmst, dann ist das natürlich in deinem Zugpreis schon integriert. Und auch wenn du ein Auto nimmst, ist das schon im Zugpreis integriert. Und wenn du eine Bank hat, ein 100, ein wunderbares Instrument, was aber kaum einer kennt, dann musst du nicht noch extra für ein Auto oder für ein Fahrrad zahlen. Das ist ein Preis für die Reise von A nach B. Und da ist alles drin und nicht wie heute, wo man für die verschiedenen Module und für die verschiedenen Komponente immer noch einzeln bezahlen muss.
Andreas Knie, danke für diesen Blick in die Zukunft. Das war HR Info Bilanz. Die Bahn aus dem Takt. Wie kann der Konzern wieder aufs Gleis kommen? Am Mikrofon verabschiedet sich Viktor Goldka. Und wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun unter hrinforadio.de.